MythoCast, der Podcast des Arbeitskreises für vergleichende Mythologie. Folge 13. Perseus und die Jagd nach dem Haupt der Medusa. Teil 1.
Das Schicksal des Helden, dem die nächsten Episoden gewidmet sein werden, beginnt von düsteren Nachrichten überschattet. Akrisios, König von Argos und definitiv nicht der Held unserer Geschichte, wurde vom Orakel von Delphi prophezeit, dass er durch seinen Enkel ums Leben kommen würde. Ursprünglich war Akrisios nur gekommen, um in Erfahrung zu bringen, wann ihm ein Sohn geboren werden würde. Die tragische Mitteilung kam vollkommen unerwartet und bestürzte alle Versammelten. Der Mord am eigenen Blut gehörte zu jenen Verbrechen, die in der mythologischen Welt des antiken Griechenlands am empfindlichsten gestraft wurden. Da er nur eine einzige Tochter hatte, tat er, was jeder gute, selbstzentrierte Vater tun würde, und kerkerte sie in einem unterirdischen Verlies ein. Doch es war kein gewöhnliches aus Mauerwerk und Mörtel, sondern eines ganz aus Bronze gefertigt. Niemand weiß warum. Vielleicht wollte er seiner Tochter trotz dieser Grausamkeit ein Zeichen der Ehre setzen, vielleicht glaubte er auch, dass die Götter ihn ausspionieren würden, und er hatte eine Theorie, dass gewisse Metalle die göttlichen Strahlen unterbinden würden. Er hatte viele solcher Theorien. Zum Beispiel beäugte er schon lange skeptisch die Dunststreifen, die Helios Streitwagen am Himmel hinterließ. Er war überzeugt, dass der Gott aus irgendwelchen schon nicht mehr nachvollziehbaren Rachegelüsten Giftstaub über die Welt der Sterblichen versprühte, wodurch die Ernten eingehen würden und griechische Kinder mit Deformationen auf die Welt kamen, wie König Ödipus. Andere würden Stimmen in ihren Köpfen hören, sogenannte Daimonen. Alles nicht gut. Und schuld waren die da oben. Das Schicksal seiner Tochter Danae schien besiegelt. Einsam zogen die Stunden vorüber, die Tage zählte sie schon nicht mehr und fragte auch keine der Dienerinnen, natürlich alles Frauen, mehr nach den Geschehnissen der Außenwelt. Langsam krochen die Strahlen des Sonnenlichts aus dem einzigen Fenster über den schimmernden Boden, die Reflexionen tauchten die gesamte Kerkerzelle in sphärisches Licht. So wurden aus den Tagen Wochen und aus den Wochen Monate, und plötzlich war aus dem Kind eine junge Frau geworden. Und wenn es im gesamten Griechenland im Zeitalter der Götter und Helden ein Wesen gab, das einen sechsten Sinn für attraktive Jungfrauen hatte, dann war das natürlich niemand anderes als der Göttervater Zeus. Bronzene Wände hin oder her, kein Material konnte sich zwischen ihn und das immer wechselnde Objekt seiner Begierde stellen. Dieses Mal musste er kreativer als üblich werden. Die Transformation in einen Schwan hatte er bereits gemeistert, doch dieses Mal blieb ihm nur die kleine Öffnung zwischen den Gitterstäben, die die einzige Verbindung zur Außenwelt verbarrikadierte. Das bronzene Licht, das das Verlies erfüllte, inspirierte ihn. Zeit, abstrakt zu werden. Zeus verwandelte sich in einen Schauer aus goldenem Licht und schaffte es irgendwie, die perplexe Danae zu schwängern. Das Kind, das sie zur Welt brachte, taufte sie auf den Namen Perseus, vom griechischen Wortstamm für Zerstörer. Vielleicht hatte sie den göttlichen Besuch nicht in so positiver Erinnerung behalten wie Zeus selbst. Anfangs noch versuchte Danae, die Existenz ihres Sohnes geheim zu halten, doch die lauten Schreie des Kleinen schallten durch den Kerker an die Palastanlage hinauf und zogen die Aufmerksamkeit seines königlichen Großvaters auf sich. Tatsächlich hatte dieser Schwierigkeiten, der Geschichte von dem äußerst potenten göttlichen Schauer zu viel Glauben zu schenken. Wahrscheinlich hatte sich ein männlicher Hausdiener unbemerkt in den Kerker geschlichen, so dachte er. Doch was sollte er mit dem Kind nun anfangen? Seine Selbsterhaltung lag ihm deutlich mehr am Herzen als das seiner Nachkommen, doch sie zu ermorden kam wegen der erwähnten empfindlichen Strafen nicht in Frage. Die Aufgaben seines Nachkommen Herakles wären für den König sicher ein abschreckendes Beispiel gewesen. Nachdem er die Sophisten des Hofes befragt hatte, kam er zu der Erkenntnis, dass indirekte Tötung eine Art Grauzone im Recht darstellte. Also steckte er seine Tochter und ihren Sohn in eine hölzerne Truhe, ließ sie von seinen Soldaten vernageln und über eine Klippe ins Meer werfen. Vor Gericht könnte er immer behaupten, dass er unmöglich hätte voraussehen können, dass die beiden durch diese Maßnahme ihr Leben verlieren würden. Zu viele Variablen seien da im Spiel. Er hatte lediglich bezweckt, seinen Nachkommen eine Lektion in puncto Bescheidenheit zu liefern. Jeden Tag hätte Danae sich über die Größe ihres Kerkerzimmers beschwert. »Sei froh, dass du in keiner Kiste auf dem Meer umhertreibst«, hätte er daraufhin gesagt. Worauf sie entgegnet hätte: »Vielleicht würde ich ja viel lieber in einer Kiste auf dem Meer umhertreiben.« Und so war es dann zu dieser Maßnahme gekommen, die in Praxis sicherlich bedauerlich sei. Aber das konnte ihm doch niemand absprechen, hatte er als König doch stets nur das Beste für seine Familie im Sinn gehabt. Die Geschichte klang in seinen Gedanken so lebhaft, dass er sie direkt selbst zu glauben begann. Während der König seinen Fantasien nachhing, trieben sein Enkel und seine Tochter von Dunkelheit umgeben auf die offene See. Perseus schien den Ernst der Lage zu begreifen, und statt in einen seiner kindlichen Schreikrämpfe zu verfallen, hielt er sich still in den Armen seiner Mutter. Vielleicht war es auch einfach der Wellengang, der die Kiste sanft wiegte, der ihn beruhigte. Danae war überzeugt, dass dies das Ende sein würde. Einzig der Gedanke an Perseus hielt sie davon ab, den Verstand zu verlieren. Es musste Hoffnung geben. Für ihn würde sie durchhalten, bis zum letzten Atemzug. Und Hoffnung gab es. Keine zwei Tage, nachdem die Truhe ihre Reise begonnen hatte, wurde sie von den Netzen eines Fischers aufgefangen. Nicht viel hätte diesen noch überraschen können, doch der Anblick einer schönen jungen Frau mit einem kleinen Kind in den Armen ließ ihm den Atem stocken. Er versorgte ihre Wunden und brachte sie zu seiner Hütte auf seiner Heimatinsel Seriphos. Der Name des Fischers war Dyktes. 17 Jahre verstrichen und Perseus wuchs unter der Aufsicht seines Ziehvaters zu einem starken jungen Mann heran. Währenddessen versuchte der Polydektes, König von Seriphos und Bruder von Dyktes, sein Glück mit Danae. Doch der jugendliche Perseus schaffte es immer wieder, sich zwischen die beiden zu stellen und so jede romantische Annäherung als unmöglich peinlich zu gestalten. Polydektes begann dem Bengel zu grollen und ersann einen Plan, um ihn aus dem Weg zu schaffen. Also lud er Perseus zu sich in den Palast zu einer Abendveranstaltung und erzählte ihm von seiner geplanten Hochzeit mit Hippodamia. Gute Nachrichten für Perseus. Endlich würde Polydektes seine Mutter in Ruhe lassen. Die Hippodamia umrankten noch ganz andere Abenteuer und das Schicksal eines anderen Helden, doch dies ist eine Geschichte für eine andere Folge. Hier spielt sie nur eine Nebenrolle. Polydektes hatte nicht wirklich Interesse, die Hippodamia zu ehelichen, sondern suchte lediglich einen Vorwand, um Perseus aus dem Weg zu schaffen. Der König verlangte also von jedem Untertanenhaushalt als Geschenk für die angebliche Hochzeit ein Pferd, um der pferdeliebenden Hippodamia zu schmeicheln. Die meisten Bürger hätten sich das wohl leisten können, doch Dyktes war nur ein armer Fischer und konnte sich gerade so die Instandsetzung seines Bootes und die tägliche Versorgung mit Brot und Wein leisten. Perseus schluckte. Er wusste zwar, dass er nach gewissen Maßstäben als arm galt, doch bis zu diesem Zeitpunkt hatte er unter dieser Tatsache nie gelitten. Nun, unter dem gemeißelten Lächeln des Polydektes, spürte er seinen Verstand aus seinem Kopf herausschmelzen, um der Schamesröte, die an dessen Stelle trat, Platz zu machen. Betreten blickte er zu Boden. Mit falscher Betroffenheit in der Stimme versicherte ihm der König, dass Perseus und seine Familie natürlich von dieser allgemeinen Regelung ausgenommen seien. Er würde einem Mann ohne Chiton nicht in die Taschen greifen. Die Hitze in Perseus Gesicht wandelte ihre Qualität und schien nach außen zu explodieren. Er würde keine Sonderbehandlung akzeptieren. Er blickte Polydektes in die Augen und verkündete, dass er kein Problem damit haben würde, wie jeder andere Bürger, seine Abgaben zu leisten. Keinen Wunsch des Königs würde er abschlagen, und wenn es das Auge eines Zyklopen wäre. Polydektes gab sich beeindruckt und verzog den Mund anerkennend. »Würde Perseus ihm auch das Haupt der Medusa bringen?«, fragte er. Perseus setzte seinen Weinbecher mit etwas zu viel Schwung auf dem Tisch ab. »Ich bringe dir auch zwei«, verkündete er und drückte seine Brust nach vorn. Der König lachte. Einer würde vollkommen genügen. Es sei sowieso eine Art Einzelstück. Als Perseus später am Abend Danae von seiner Unterredung mit Polydektes berichtete, hob sie bestürzt die Arme vor den Kopf. Wusste Perseus überhaupt, wer die Gorgone Medusa war? Doch all ihr Zureden half nicht. Perseus Stolz war verletzt und er sah nur einen Ausweg. Den Kopf der Medusa hatte er versprochen, also würde er den Kopf der Medusa auch liefern. Es hatte keinen Sinn, auf ihn einzureden. Das göttliche Blut in ihm begann sich bemerkbar zu machen und reagierte auf das in der Luft liegende Abenteuer. Dyktes war weniger ängstlich als Danae und war überzeugt, dass sein Ziehsohn das tun müsse, was er selbst für richtig hielt. Also brachte er Perseus zu Tagesanbruch mit seinem Fischerboot an das Festland, umarmte ihn fest und hoffte im Stillen, dass er seinen Ziehsohn bald wohlbehalten zurückerhalten würde. Wie gewöhnlich, wenn unsere jungen Halbgötter ihre neue Reise antreten, herrscht am Anfang große Verwirrung. Das griechische Festland war riesig und für Perseus unbekanntes Territorium. Er kannte die Gepflogenheiten nicht, wusste nicht, wo er einkehren konnte, aber vor allem wusste er nicht, wo diese verdammte Medusa zu finden war. Und wie es auch die Heroen nach ihm tun würden, suchte er Konsultationen beim Orakel von Delphi, welches jedem Bürger kostenfrei zur Verfügung stand. Der Weg war weit, aber nicht so weit wie die Seereise von Seriphos, und Perseus war zuversichtlich. Die Tage verbrachte er damit, unter der trockenen Junihitze durch die ockerfarbene Landschaft zu wandern, und in den Nächten rastete er an der Seite verschlungener Olivenbäume. In Delphi angekommen, verkündete ihm die Pythia, dass er in das Land der Eichenhaine ziehen müsse, wo den Menschen die Weissagung nicht aus einem Felsspalt, sondern aus dem Flüstern eines dem Zeus geweihten Baumes zukommen würden. Keine Frage, die Rede war von Dodona, dem wohl bekanntesten Orakel der griechischen Welt, nach dem in Delphi selbst. Perseus fühlte sich nicht für vollgenommen. Orakel war Orakel. Wieso musste er noch einmal so weit in den Norden ziehen? Die Priesterin ignorierte seine Klagen. Widerwillig machte sich Perseus auf den Weg und erreichte 10 Tage später sein Ziel. Die Anwohner von Dodona waren freundlich und versorgten den Helden mit frisch gebackenem Brot aus Eichenmehl, sonnengetrockneten Tomaten und bernsteinfarbenen Öl aus Oliven. Zu seiner Überraschung wartete keine Priesterin auf ihn. Lediglich eine mächtige Eiche stand auf einer Lichtung. Die anderen Bäume wuchsen in einer Entfernung von 2 Dutzend Schritten in einem Kreis um den Erhabenen herum, ganz als würden sie andächtig Abstand halten, um dessen Konzentration nicht zu stören. Unschlüssig setzte sich Perseus in den Schatten und wartete. Ganz wie ihm aufgetragen wurde, lauschte er auf das Rascheln der Blätter. Tiefe Ruhe überkam ihn und das Rauschen begann sein Bewusstsein voll auszufüllen. Plötzlich war ihm, als würde eine Stimme zu ihm sprechen. Es war die Stimme einer Frau. »Hallo, Bruder. Suchst du nach dem richtigen Weg?« Perseus öffnete die Augen. Vor ihm standen 2 in goldenes Licht gerahmte Gestalten. Die größere der beiden trug ein federweißes Gewand und einen adamantinen Brustharnisch. Ihr gehörte die Stimme, die zu ihm gesprochen hatte. Ihre Gesichtszüge waren edel und scharf gezogen und von unbeschreiblicher Schönheit. Ihre ganze Erscheinung vermittelte die Essenz von Festigkeit und Geschwindigkeit. Wie ein geholstertes Schwert stand sie vor ihm und schenkte der Welt ein Lächeln. Der kleinere war ein Mann mit freiem Oberkörper und ein Lendenschurz aus einem für Perseus unbekannten Material gefertigt, bedeckte seinen Unterleib. Er schwebte ungefähr eine Handbreit über dem Boden und stützte sich dabei lässig auf einen Stab, auf dem sich 2 lebendige Schlangen wanden. An der Spitze, wo ihre Köpfe sich berührten, wuchsen 2 kleine Flügel aus dem Holz des Stabes. Perseus erinnerte sich an die Lektionen seines Ziehvaters. Dies müssten Athene und Hermes sein. Ruckartig stand er auf und verbeugte sich vor den Göttern. Hermes lachte. Kein Grund zur übertriebenen Ehrerbietung. »Wir sind Brüder«, wiederholte er Athenas Begrüßung. »Halbbrüder zumindest. Zeus ist unser Vater.« Perseus überlegte. Also stimmte die Geschichte, die ihm seine Mutter erzählt hatte, doch. »Wir sind gekommen, weil du definitiv Unterstützung brauchst, wenn du dich mit den Gorgonen messen willst«, sagte Athena. »Zumindest tun wir, was in unserer Macht steht. Wir sind nicht frei, direkt einzugreifen, aber wir können dir etwas geben, das deine Chancen erhöhen wird.« »Wenn du es richtig anstellst«, meinte Hermes und zwinkerte Perseus zu. Athene nickte. »Wenn er es richtig anstellt.« Sie wandte sich wieder Perseus zu. Mit ausholender Geste griff sie hinter ihren Rücken und zog einen dicht gewebten Leinsack hervor und überreichte ihn Perseus. Dieser zog an den dicken Kordeln, um ihn zu öffnen, und blickte in die Schwärze eines leeren Beutels. »Du wirst ihn brauchen«, sagte Athena, noch bevor sich Verwunderung in Enttäuschung wandeln konnte, und überreichte ihm wie zum Trost ein Schwert schwarz wie Onyx mit einer sichelförmigen Spitze und einen auf Hochglanz polierten, runden Schild. »Das sind Harpy und Aegis.« »Ich dachte, Aegis sei ein Umhang«, murmelte Perseus, während er sein Spiegelbild im glänzenden Schild betrachtete. »Es ist, was immer ich will, dass es ist«, antwortete Athena lächelnd und wurde ernst. »Denk daran, dass nicht alle Herausforderungen mit dem Kopf voraus angegangen werden müssen. Manche Gegner erfordern etwas mehr Raffinesse.« Hermes schwebte eine Armeslänge auf Perseus zu. »Ich habe dich natürlich nicht vergessen«, sagte er schelmisch, Das Beste kommt zum Schluss. Auf ein Fingerschnippen hin tanzten zwei geflügelte Sandalen durch die Luft und setzten sich wie zahme Vögel auf Perseus Schultern ab. »Du musst sie einfach nur anziehen«, sagte Hermes. »Der Rest kommt von ganz allein.« Perseus griff nach einer der Sandalen und stockte mitten in der Bewegung. Fassungslos blickte er dort, wo er seinen Arm vermutet hätte, durch die Luft auf den eichenübersäten Waldboden. Panisch schüttelte er seine Arme vor seinem Gesicht, doch sie blieben verschwunden. »Ach ja, meine Tarnkappe war so frei, sich die anzulegen«, sagte Hermes lakonisch. »Du kannst dir sicher denken, dass sie dir von enormem Nutzen sein wird, denn, wie du soeben bemerkt hast, macht sie ihren Träger unsichtbar.« Perseus, vollkommen überfordert und von magischen Gegenständen nahezu umzingelt, setzte zu einer Antwort an, doch Athena unterbrach ihn. »Wir können dir nicht direkt verraten, wo du die Gorgonen finden wirst, aber wir können dir den Weg zu ihren Schwestern weisen. Die Regeln, die uns binden, sind kompliziert.« Hermes sprach weiter. »Sie werden die Graien genannt. Du wirst sie in einer Höhle an der Küste von Kystene finden.« Als Perseus den Blick hob, waren seine Halbgeschwister bereits verschwunden. Nur das Rauschen der alten Eiche war geblieben und das sanfte Flattern der geflügelten Sandalen.
Das war der Mythocast. Folge 13. Perseus und die Jagd nach dem Haupt der Medusa. Teil 1. Weitere Informationen findet ihr unter www.vergleichende-mythologie.de. Bis zum nächsten Mal.